Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich bin als Prediger in Ruhe hierher gekommen und jetzt fühle ich mich wie ein Missionar in Grönland von den Temperaturen her. Aber ich denke, wir halten das alle aus. Ihr habt Heizung unter eurer Bank und so, denke ich, können wir das gut miteinander überstehen. Manchmal hätte ich mir da Lampenfieber gewünscht, weiß nicht, ob es einem da etwas wärmer wird. Aber schön, dass wir jetzt diese Zeit miteinander haben. Bibelabende, so steht es noch hier vorne, das hängt damit zusammen, dass wir bereits schon an drei Abenden in der landeskirchlichen Gemeinschaft zusammen waren. Wir haben über Aussagen des Augsburger Bekenntnisses nachgedacht. Es ging um das große Thema der Erbsünde. Ja, in unser aller Genen liegt diese Schuld und Sünde vor Gott. Da kann sich keiner raushalten. Und dann kommt diese Rechtfertigung aus Gnaden, dass Gott uns in Jesus das schenkt, was wir nie verdient haben, Heil und ewiges Leben. Das ist etwa so auch die Botschaft, die wir in der Epistellesung gehört haben. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie das mit unserer Taufe ist. Das war der gestrige Abend, getauft, und was dann? War's das? Dass wir auch unsere Taufe leben, dass wir in den Zug des Glaubens einsteigen. Wir haben den Taufschein, wir haben wirklich eine gültige Fahrkarte in das Reich Gottes, in den Himmel. Aber wir müssen es im Glauben auch einlösen und annehmen, diesen wunderbaren Gutschein. Und heute wollen wir noch einmal auf Artikel 19 aus dem Augsburger Bekenntnis hören. Übrigens im Jahr 1530 ist dieses Augsburger Bekenntnis entstanden. Die Väter der Reformation haben versucht, in Kurzfassung die Schwerpunkte evangelischen Glaubens zu formulieren. Federführend war ein Philipp Melanchthon. Und das ist noch immer das, was auch unsere Kirche im Grunde prägt. Jeder Pfarrer, der ordiniert wird, wird auf Bekenntnis und Bibel ordiniert. Also er muss zu den Aussagen auch dieses alten Bekenntnisses Ja sagen. Und heute geht es um den lieben jüngsten Tag. Im Schaukasten einer Kirchgemeinde hängt dieser Aushang drin, ein Vortrag von Professor Tischel zum Thema »Geht hin, ihr Verdammten, in das ewige Feuer«. Und darunter stand »Eintritt frei«. Über diese Formulierung kann man schmunzeln. Und über das ewige Feuer und die Hölle vielleicht spöttisch lächeln oder auch den Kopf verständnislos schütteln über solche mittelalterlichen Vorstellungen. Aber eins steht fest, allen Spöttern und allen Ignoranten, allen Gleichgültigen und Gottlosen wird einmal das Lachen vergehen. In einem alten Lied heißt es, da wird das Lachen werden teuer, wenn alles wird vergehen im Feuer, wie Petrus davon schreibt. Es kommt dieser letzte Tag. Der kommt, wie sagt man, so sicher wie das Amen in der Kirche. Und was das Augsburger Bekenntnis dazu zu sagen hat, vom lieben jüngsten Tag oder von Christi Wiederkunft zum Gericht, das hört sich dann so an. Auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und zur ewigen Strafe zu verdammen. Darum werden die Wiedertäufer verworfen, die lehren, dass die Teufel und die verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual leiden werden. Ebenso werden hier einige judaistische Lehren verworfen, die gegenwärtig hervortreten, nach denen vor der Auferstehung der Toten die wahrhaft Heiligen und Frommen ein weltlich Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. Das ist der Wortlaut des Augsburger Bekenntnisses zu diesem Gedanken, der liebe jüngste Tag. Und die biblische Grundlage, weil ja das Bekenntnis immer auf Aussagen der Bibel beruht. Also das Bekenntnis ist nicht irgendetwas, was nun über der Bibel oder einfach so neben der Bibel steht, sondern es ist gegründet in der Schrift. Und deshalb finden wir in Offenbarung 20 auch die biblische Grundlage dazu. Johannes schreibt, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Oh, Entschuldigung. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Diese Bezeichnung, der liebe jüngste Tag. Der liebe jüngste Tag geht ja auf den Gedanken zurück. Ne? Der Jüngste in der Familie, das ist der Letzte. Und der liebe jüngste Tag ist sozusagen der letzte Tag in dieser Weltgeschichte. Das Ende sozusagen. Und der liebe im Sinne von der gute Tag. Ja, dieser letzte Tag wird für viele ein guter Tag werden. Ein Tag der Freude und des Jubels. Aber es wird auch ein Tag des Schreckens und der Angst und der Qual sein. Bei Interviews wird ja oftmals die Frage gestellt, was würden Sie denn tun, wenn Sie nur noch einen Tag zu leben hätten? Ich weiß nicht, ob man überhaupt sinnvoll diese Frage beantworten kann. Was würden Sie tun, wenn Sie also nur noch einen Tag zu leben hätten? Was würden wir denn tun? Wie würden wir die verbleibende Zeit nutzen, wenn wir genau wüssten, in 24 Stunden kommt Jesus zum Gericht? Was würden wir tun? Vergehen vor Freude oder vor Angst? Schnell noch das Apfelbäumchen pflanzen? Liegen gebliebene Akten noch zu ordnen? Nochmal im Kreis der Familie richtig gut essen und trinken? Ja, oder stellen wir uns mal vor, Jesus wäre gestern gekommen. Wo stünden wir denn heute? Was wäre denn unser Platz? Wie würden wir vor den Schranken des Gerichts stehen? Wo würde ich mich denn wiederfinden? Oder stellen wir uns noch ein drittes vor? Der jüngste Tag, das Gericht am Ende der Zeit fällt aus. Es wird gestrichen, ersatzlos. Es war alles nur ein Irrtum. Es war Angstmache der Kirche, Vertröstungsstrategie der Christen. Und dann kommt das alles nicht, es fällt alles aus. Was würde sich ändern in dieser Welt, in deinem und meinem Leben, wenn endgültig feststeht, der jüngste Tag fällt aus? Was würde sich ändern? Alles oder nichts? Würde alles beim Alten bleiben? Wer die Sache mit dem jüngsten Gericht nicht so ernst nimmt, der wird allerdings nicht abstreiten können, dass wir dennoch alle sterben müssen. Das ist schon mal todsicher. Und was dann? Was dann, wenn wir sterben? Artikel 17 im Augsburger Bekenntnis gibt darauf eine knappe Antwort. Dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuwecken. Im Glaubensbekenntnis haben wir das auch gesprochen, dass wir daran glauben. Aber glauben wir das wirklich noch? Was wir so Sonntag für Sonntag bekennen, Auferstehung der Toten, ewiges Leben und auch das, was danach folgt. Nicht nur ewiges Leben für die einen, sondern auch ewige Verdammnis für die anderen. Das Thema von den letzten Dingen, darum handelt es sich ja, scheint heute in christlichen Kreisen ein Stiefkind geworden zu sein. Also dieses Thema wird kaum noch irgendwo bedacht und darüber gesprochen. Wir haben weitgehend vergessen, dass es diese letzten Dinge gibt. Wir sind so im Vorletzten gefangen und wir meinen, dieses Leben ist alles und da muss man alles rausholen. Das Leben ist zu kurz, um sich jetzt schon mit der langen Ewigkeit zu beschäftigen. Da sind ja viele Menschen der Meinung, das hat noch Zeit. Nur wie lange denn? Weißt du denn die Stunde deines Todes? Meine ist mir unbekannt. Und weil ich das nicht weiß, deshalb kann ich auch nicht sagen, ich warte mal noch ein paar Jährchen und dann werde ich mal die Sache mit Gott noch klären. Aber das hat ja noch bitteschön Zeit. Von Paulus wissen wir, das fasziniert mich an diesem Mann. Er kann noch sagen, er hat Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und wir? Ich sag's für mich selber. Da hänge ich so an diesem Leben. Da möchte ich gern hier noch einige Jährchen leben. Ja, nicht irgendeine schlimme Krankheit, die vielleicht dann zum Tod führt. Weiterleben. Die ersten Christen haben noch leidenschaftlich darum gebetet. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ach, wir wissen das auch, dass Jesus wiederkommt. Aber im Grunde denke ich manchmal, das muss noch heute und morgen nicht gleich sein. Also Jesus, ein bisschen Zeit kannst du noch lassen. Ich habe schließlich noch meine Pläne. Der Reformator Martin Luther freute sich auf den lieben jüngsten Tag. Er malt seinem Sohn Hänschen das Paradiesgärtlein in den leuchtendsten Farben. Mir scheint, uns ist anderes lieber als der liebe jüngste Tag. Karl Friedrich von Weizsäcker soll in einem Vortrag gesagt haben, eine Kirche, die nicht auf die Wiederkunft ihres Herrn wartet, hat den Kern ihres Wesens und ihre Kraft aufgegeben. Eine Kirche, eine Gemeinde Jesu, die nicht mehr auf die Wiederkunft ihres Herrn wartet. Im Kern ist sie nicht mehr Gemeinde Jesu. Denn da will doch Gemeinde hin. Zum Bräutigam, zum Heiland, zu ihrem Herrn. Mit dem Bekenntnis von der Wiederkunft Christi, der Auferstehung der Toten und das ewige Leben lebt die Kirche und ohne dieses Bekenntnis stirbt sie. Ohne das letzte Gericht bleibt Gottes Werk aber auch unvollkommen. Erst durch das letzte Gericht wird der Weg für das total Neue frei. Es muss wirklich das Alte vergehen und da ist alles gemeint, was zu dieser sichtbaren Schöpfung gehört. Auch wenn Gott einmal über dieser Schöpfung das Prädikat sehr gut ausgerufen hat. Wir wissen, dass diese Welt nicht mehr in der ursprünglichen Ordnung, nicht mehr heil ist. Es ist eine Welt voller Unheil. Und weil so das Böse sich ausbreitet, immer wieder mitwuchert in dieser Welt, deshalb muss das alles einmal vergehen. Gott macht keine halben Sachen. Er fängt nicht an, diese Welt etwas zu renovieren, ein paar Ritze zuzuschmieren und vielleicht noch ein paar Stützen drunter zu stellen, dass es noch einigermaßen weitergeht. Nein. Es wird etwas total Neues geben. Also erst muss vergehen, was Gott die Ehre raubt, damit kommen kann, was ihm allein die Ehre gibt. Und momentan ist diese Welt noch drauf und dran, Gott die Ehre zu rauben. In allen Bereichen und auf allen Gebieten. Und deshalb muss das Alte vergehen. Kein Wissenschaftler oder was die Bibel also über die Zukunft sagt, das können wir ja nicht beweisen. Es sind Glaubensaussagen, wenn wir sagen, der liebe Jüngste da kommt, es wird Gericht geben. Es kann uns auch niemand diese Aussagen widerlegen, das sollten wir bitte auch bedenken. Kein Wissenschaftler oder Philosoph kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, so kommt es bestimmt nicht, wie ihr als Kirche verkündigt. Das kann keiner sagen. Wir können die Zukunft nur glauben und darauf hoffen und bezeugen. Es ist im Grunde mit dem Ende nicht anders wie mit dem Anfang. Wir haben auch für den Anfang dieser Welt, für die Schöpfung, keinen hundertprozentigen Beweis. Wir glauben, dass Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Und wir glauben, dass Gott durch sein Wort auch eine neue Welt ins Dasein rufen wird. Aber wir haben nicht die hundertprozentigen Beweise. Und es kann uns niemand hundertprozentig beweisen, dass es so nicht war. Weder am Anfang noch am Ende. Ja, bezeugen sollen wir unsere Hoffnung. Davon reden sollen wir, wie getrost und gelassen wir nach vorn schauen können. Und ich hoffe, ihr könnt es noch. Auch angesichts der schlimmen Nachrichten. Ob es das ganze Theater mit Corona ist oder ob es auch die Nachrichten sind, die uns aus der Ukraine erreichen. Es sind keine erfreulichen Nachrichten. Und doch, denke ich, haben wir Christen ein großes Plus, dass wir eine Hoffnung haben. Eine Hoffnung, die uns getrost nach vorn schauen lässt. In unserem Zeugnis der Hoffnung malen wir ja nicht den Teufel an die Wand, sondern Christus. Wir bezeugen jetzt schon ein Stück Himmel, weil wir Jesus, den Heiland, in unserem Herzen haben. Hast du nicht schon oft seine liebevolle Nähe in seinem Wort, in den Sakramenten, in Führung und Bewahrung erlebt? Hast du nicht hin und wieder in deinem Leben schon so ein Stück Himmel erlebt? Du sitzt unter der Verkündigung, unter dem Wort Gottes und auf einmal erlebst du, ja genau das ist es. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. So wird es einmal kommen. Und dann darfst du ein Stück von dieser Freude schon erleben. Hast du das nicht oft schon erfahren, dieses Vorleben des ewigen Lebens, diese Vorfreude? Ich darf mich freuen auf die Vollendung bei Jesus in der Ewigkeit. Wir haben jetzt die Ratenzahlungen. Wir können als Christen zusammen sein. Wir haben sein Wort, er schenkt uns sein Sakrament. Und das alles sind Ratenzahlungen auf den Himmel. Vorfreude auf das, was am letzten Zahltag noch ausgezahlt wird. Friedrich Nietzsche hat es einmal so gesagt, denn alle Lust will tiefe, tiefe Ewigkeit. Ganz im Stillen wünschten wir uns doch, dass eigentlich es etwas geben müsste, was nie vergeht. Ach, manchmal die schönen und glücklichen Stunden unseres Lebens, da wünschen wir uns das auch. Müsste so bleiben, die Uhren müssten einfach stillstehen. Und diese tiefe Sehnsucht nach dem Bleibenden, nach dieser wirklich währenden, immerwährenden Freude und Ewigkeit, das schenkt uns Jesus. Das schenkt uns Jesus, wenn wir mit ihm in einer Lebensgemeinschaft stehen. Also Sehnsucht bleibt in uns Menschen, die Sehnsucht nach Dauerhaftem und Bleibendem. Die Sehnsucht deshalb, weil wir spüren, wie viel Unvollkommenheit in uns selber, in unserem Leben und um uns her da ist. Wir hätten vieles vollkommener, nicht nur die Perfektionisten. Ich denke, dass die Sehnsucht eines jeden Menschen, dass wir nicht nur die Bruchstücke immer wieder wahrnehmen, sondern wirklich das erkennen, was dann vollkommen ist. Und hier müssen wir uns noch ein klein wenig gedulden. Erst am Ende werden wir in Klarheit alles schauen, wie Gott es sich gedacht hat. Das vollendete Heil und das umfassende Gericht am Ende der Zeit dienen der letzten Erfüllung und Vollendung. Also es wird einmal so kommen. Jetzt leben wir im Glauben und noch nicht im Schauen. Und dieser Gedanke schwingt mit, wenn der Philosoph Max Horkheim in einem Interview sich so äußert: Theologie ist die Hoffnung, dass es bei diesem Unrecht, durch das die Welt gekennzeichnet ist, nicht bleibe. Also Theologie ist die Hoffnung, dass es bei diesem Unrecht nicht bleibe. Dass das Unrecht nicht das letzte Wort sein möge. Denn, er gesteht ehrlich ein, die Sehnsucht nach vollendeter Gerechtigkeit kann in dieser Welt niemals verwirklicht werden. Auch damit müssen wir leben. Ich glaube, der heutige Sonntag hat auch den Gedanken mit, dass wir an unsere verfolgten Brüder und Schwestern denken sollen. An diesem Sonntag. Und da sehnen sich manche endlich nach Gerechtigkeit. Wie ungerecht werden Christen behandelt, die niemand etwas zuleide getan haben, die lediglich sagen, wir glauben an Jesus Christus und dabei bleiben wir. Egal, was er mit uns macht. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, ist sie nicht groß auch in unserer Welt? Und wir müssen es aushalten, dass es in dieser Welt im Großen wie auch im Kleinen nie gerecht zugehen wird. Nie. Wir werden hier nie diese Gerechtigkeit erlangen. Und deshalb warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Aber Gerechtigkeit ist dort zu Hause, in dieser neuen, auf dieser neuen Erde unter dem neuen Himmel. Und nun müssen wir darauf warten. Wir warten, dass die gegenwärtige Erde und der gegenwärtige Himmel vergeht. Ja, es wird einmal all dem, was sichtbar ist, der Prozess gemacht. Das Dasein von Himmel und Erde wird beendet. Es wird keinen Platz mehr geben, so wird es uns in der Bibel geschildert. Da wird der Himmel zusammengerollt wie eine Buchrolle, die hat man ausgelesen, beiseite gelegt, wird nicht mehr gebraucht. Die Erde, die Elemente werden in Hitze vergehen, kann man bei Petrus nachlesen. Also es bleibt nichts mehr. Am Ende keine Spur mehr. Aber nun muss ich euch eins sagen, in dieser großen, bedrohlichen Leere, wo nichts mehr ist, wisst ihr, wer noch da ist? Der Mensch. Wir verschwinden nicht. Und wer meint, mit dem Tod ist alles aus und ich löse mich in nichts auf, der hat sich gewaltig geirrt. Ich sah stehend, so in dem Text aus Offenbarung, und ich sah die Großen und die Kleinen stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Der Mensch ist noch da. Es gibt am Ende, wenn alles verschwunden ist, diese Erde und dieser Himmel, gibt es den Mensch und seinen Gott. So steht der Mensch vor Gott. Auch der, der sich heute groß seiner Gottlosigkeit, seines Atheismus rühmt, er wird vor Gott stehen müssen. Der Mensch kann vor dieser Begegnung nicht fliehen und kann ihr auch nicht entgehen. Allein der Mensch überlebt sämtliche Auflösungen, auch die vielleicht gewünschte Auflösung durch den Tod, dass einfach alles aus ist. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Das gilt für alle Menschen, egal ob sie es glauben oder nicht. Hier vor dem großen, weisen Thron enden alle Fluchtversuche der Menschen vor Gott. Wie festgenagelt muss der Mensch vor Gott stehen, ob er will oder nicht. Im Augsburger Bekenntnis wird das mit knappen Worten, wird dieses Unvorstellbare der Auferstehung erwähnt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuerwecken. Das ist das, was das Augsburger Bekenntnis sagt. Alle Toten, nicht nur die Gläubigen. Über kurz oder lang werden auch wir zu den Toten gehören. Wir wissen den Zeitpunkt nicht, aber er wird kommen. Die meisten unserer Zeitgenossen glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Glauben, versteht ihr? Wissen, tun sie es auch nicht. Und wir setzen unseren Glauben dagegen. Wir sagen, nach dem Tod gibt es ein Weiterleben. Eine Auferstehung. Glaube steht gegen Glaube. Beide ziehen sich auf ihren Glauben zurück. Nur, dass wir sagen, ja, mein Glauben, dein festes Fundament hat. Weil Jesus bereits von den Toten auferstanden ist. Deshalb werden auch wir auferstehen und auferweckt werden. Der Tod ist also nicht der Schlusspunkt oder das große Fragezeichen. Der Tod ist ein Doppelpunkt. Und hinter diesem Doppelpunkt unseres Lebens schreibt Gott weiter. Er schreibt meine Biografie weiter mit der ewigen Handschrift seines Sohnes. Und hier darf ich den sogenannten doppelten Ausgang nicht verschweigen. Jesus wird unter unserer himmlischen Anklageakte seine alleingültige Unterschrift setzen und entscheidet damit über ewiges Leben und ewigen Tod, über Himmel oder Hölle. Noch einmal die Worte aus Offenbarung. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der doppelte Ausgang unseres Lebens. Geschrieben im Buch des Lebens oder nicht gefunden im Buch des Lebens. Also wenn man sich es bildlich vorstellen will, ob es Speicherkarten sind oder riesige Akten, dann wird geblättert und dann sucht jemand Klaus Neubert. Haben wir den, wo stehen? Im Buch des Lebens. Wunderbar. Und vielleicht der andere Name im Buch des Lebens nicht zu finden. Nicht gefunden im Buch des Lebens. Das ist am Ende das Schrecklichste, was uns widerfahren kann. Für ewig verloren, ewig die liebevolle Nähe Gottes verspielt. Das ist der doppelte Ausgang unseres Lebens. Aber wie sich das einmal ereignet, das entscheidest du jetzt hier in deinem Leben. Diese große Freiheit hat Gott dir eingeräumt. Aber du hörst sein Wort, auch an diesem Sonntagmorgen. Und es ist ein Wort der Entscheidung, ein Wort der Einladung, dass wir eben am Ende auch uns wiederfinden im Buch des Lebens. Es wird ja immer wieder die Frage gestellt, was liegt denn zwischen meinem irdischen Tod und dem jüngsten Tag? Also, ich sterbe heute und dann? Wo bin ich denn dann? Was ist dazwischen? Ist es ein Schlaf, ein Warteraum, ein Nichts? Seht, zu unserer Zeit, zu unserer Welt gehört die Zeit, zu Gottes Welt die Ewigkeit. Und in Gottes Welt sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und am Ende muss man ja auch bedenken, wenn wir sterben, dann schlägt die Zeit um in die Ewigkeit. Sobald wir auf dieser Erde unsere Augen schließen, verläuft für uns keine Zeit mehr. Also wir sind im Grunde dann im Bereich der Ewigkeit, etwas, was wir uns nur schwer vorstellen können. Aber wir sind nicht mehr in dem Zeitschema der Welt mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt bei Gott nur ein ewiges Heute. Das ist seine Ewigkeit. Ein ewiges Heute. Wir brauchen, um uns das vorzustellen, zumindest die verschiedenen Zeitformen. Also es kann, ich sehe es gern so, es trennen uns nicht 1000 Jahre zwischen unserem Tod und dem jüngsten Gericht. Unser Tod wird am Ende zum jüngsten Gericht. Und alles, was dazwischen liegt, vielleicht auch spekulativ erdacht, da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Wenn ich sterbe, ich würde es lieber mit Paulus halten, ne? Wir sterben und werden dann beim Herrn sein. Ob da noch Zeiten vergehen oder ob das schlagartig geschieht, ich halte mich hier allen Spekulationen fern. Und wenn unser Tod zum jüngsten Gericht wird, dann trennen uns keine Jahrtausende. David hat es mal so gesagt, ne, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Also es ist nur so eine schmale und schwache Linie und die ist schnell überschritten. Ne, aus der Zeit dann in die Ewigkeit. Und was nehmen wir mit, wenn wir aus der Zeit in die Ewigkeit gehen? Unsere Werke und Taten, Glaube und Unglaube. Was wir mitbringen, danach werden wir gerichtet. Was wir mitbringen, danach werden wir gerichtet. Wie sieht unser Lebenskoffer aus, wenn wir ihn vielleicht einmal sollten in der Ewigkeit auspacken? Also da ist dieser weise, große weiße Thron, da stehen wir vor Gott. Und dann werden wir nach unseren Lebensinhalten gefragt, nach unseren Lebenswünschen und Lebenszielen, gefragt nach unseren Lebensfrüchten und Lebenswerken. Paulus fasst es im Römerbrief zusammen, Kapitel 14. Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. So wird nun jeder von uns, jeder für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Was wir heute reden, was wir heute denken, was wir heute tun, das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Unser Leben ist ein Zeichnen, so steht es mit hier, nur ohne Radiergummi. Unser Leben ist ein Zeichnen, nur ohne Radiergummi. Wir würden ja manchmal gerne die Dinge ausradieren. Den Radiergummi haben wir nicht, aber wir haben eins. Wir können uns die Schuld vergeben lassen, durch Jesu. Aber wir selber besitzen nicht diesen Radiergummi, wo man alles dann wieder wegradieren kann. Und bei diesem letzten Gericht werden nur Fakten vorgelegt. Ich muss es uns nochmal so lesen. Ne? Was in den Büchern geschrieben steht. Es wird also Bücher geben, vielleicht auch, was weiß ich, so eine Art kleine Speicherkarten. Und da kann man ja heute viel drauf speichern. Da staunt man, was da alles drauf ist auf so einer Speicherkarte oder auf so einer CD. Und da sind Werke und Fakten gespeichert. Es ist Aktenmaterial ausgebreitet. Und diese Bücher reden eine drohende Sprache. Ich denke, der Ernst dieser Stunde besteht nicht in Schlägen und Strafen, sondern in den Tatsachen, die selbst reden. In diesen Büchern steht alles, was du und ich getan oder auch nicht getan haben, was wir versäumt haben. Und es sind wirklich nur die Fakten, die dort festgehalten werden. Und deshalb wird es auch das gerechteste Gericht sein, was es je gegeben hat. Da gibt es auch keine Justizirrtümer. Weil dort das steht, was du gelebt hast und wie du gelebt hast. Und da kann keiner sagen, ey, das bin ich doch gar nicht. Nein, das bist du. Die Akte ist deine Akte. Taten, die wir vielleicht schon längst vergessen haben. Taten, und deren Folgen. Worte, die nur flüchtig gesprochen worden sind, schnell verklungen. Gedanken, die vielleicht nur ein paar Sekunden aufblitzten, aber sich irgendwann dann in uns festgesetzt haben. Also all das wird einmal zur Sprache kommen. Liebe Brüder und Schwestern, bei keiner unserer Handlungen ist Gott abwesend. Das sollten wir bitte nie vergessen. Es gibt keine zuschauerlose Sünde. Du kannst dich in die dunkelste Ecke verkriechen, damit es keiner sieht, was du treibst. Und am Ende ist Gott dabei. Er schaut zu. Es gibt keine wirklich heimliche Schandtat. Gott ist Mitwisser. Und noch einmal, gerichtet wird allein nach den Fakten. Die Faktenlage ist klar. Niemand wird als einer verurteilt, der er gar nicht ist. Nein, um dich geht es in diesem letzten Gericht. Und du kannst auch nicht nach rechts und links schauen und sagen, naja, der ist aber noch viel schlimmer, um den geht es gar nicht. Es geht, dass du vor Gott stehst, um deine Person. Und keiner wird durch Abwesenheit vor dem letzten Gericht sich drücken können. Hören wir es noch einmal. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Ich denke, eine klare Sprache. Es gibt keinen Ort, wo der Mensch sich verstecken könnte. Vor dem weißen Thron müssen alle erscheinen. Ohne Ausnahme, ohne Ansehen der Person. Es ist von Großen und Kleinen die Rede. Es gibt die Stolzen und die Starken, die Schwachen und die Geringen. Die Kümmerlichen und die Bekümmerten, die Sorglosen und die Fröhlichen. Alle, jeder. Es gibt keinen sozialen Freibrief. Und was wird mit uns Christen? Was wird denn nun mit uns? Zunächst gilt auch für uns, wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und was geschieht denn dann mit uns? Dann stehen wir da. Also dann steht ein Klaus Neubert dort und was mache ich denn jetzt? Und dann hören wir aus dem Geschriebenen, dann höre ich, was ich verdient habe. Und dann stehen von mir Taten und Fakten in den Büchern, wo ich sage, das bin ich. Und ich möchte im Grunde vor Scham vergehen, in den Boden versinken. Wir müssen hören, spätestens an dieser Stelle, was wir getan haben. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Dass uns an diesem Punkt deutlich wird, wie groß die Gnade Gottes ist. Was das bedeutet hat, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, sein Blut vergossen hat. Hier an dieser Stelle, wenn uns das noch einmal vor Augen gehalten wird, erkenne ich die unermessliche Gnade unseres Heilandes. Denn auch unsere Werke werden uns anklagen, führen zur Verdammnis. Und dann Gott sei Dank, hier muss man ganz fein unterscheiden in der Offenbarung. Habt ihr es noch in Ohr? Bücher wurden aufgetan. Mit allem, was drinsteht. Von deinem und meinem Leben. Und dann gibt es noch das eine Buch. Das Buch des Lebens. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet. Welches ist das Buch des Lebens? Und wenn es dieses Buch nicht gäbe, und wenn dort dein Name nicht drinstehen würde, dann wäre alles hoffnungslos und trostlos. Noch einmal, in den Büchern stehen die Werke und die Werke stehen gegen uns. Und in dem einen Buch, im Buch des Lebens, da stehen die Namen. Es ist das Lebensbuch des Lammes. Darin stehen die, deren Namen oder die, deren Leben Jesus, in deren Leben Jesus etwas tun durfte. Es sind die, die ihre Kleider reingewaschen haben im Blut des Lammes. Es stehen im Buch des Lebens die, die wissen, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Das sind die, die im Buch des Lebens stehen. Dass wir erleben, dass Jesus zu uns sagt, an deiner Stelle habe ich das Gericht erduldet, an meiner Stelle sollst du leben, hineingenommen in die ewige Lebensgemeinschaft mit Jesus. Ja, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Frieden ganz am Ende auch im Gericht. Die uns geschenkte Gnade im Gericht ist keine billige, dass wir am Ende einmal freigesprochen werden, dass wir ewiges Leben haben können, verdanken wir Jesus, dass er sein Leben gelassen hat. unsere Schuld, unsere Sünde, alle Fehler und alle Versäumnisse, alles, was wir getan haben, darüber deckt sich das Blut Jesus. Habe ich Unrecht heute getan? Sieh es lieber Gott nicht an. Deine Gnade und Jesu Blut machen allen Schaden gut. Nur darauf kannst du dich am Ende verlassen und kannst dann getrost auch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Denn einer spricht für dich gut. Niemand wird zur Hölle geschickt, wenn er nicht darauf besteht, hinzugehen. Und wer im Himmel ist, ist bei Gott und darf am Ende schauen, was er geglaubt hat. Das ist unsere große Hoffnung, unser großes Ziel. Und wer in der Hölle ist, ist fern von Gott und muss schauen, was er nicht geglaubt hat. Auch wird gelehrt, noch einmal die Worte des Augsburger Bekenntnisses, auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und zur ewigen Strafe zu verdammen. Vor diesem letzteren ewigen Tod möchte uns Jesus bewahren. Deshalb sind die Worte über das Gericht und über die Hölle nicht der drohende Finger, sondern noch immer die liebevolle Einladung, dass Gott sagt, ich will dich davor bewahren. Du musst dort nicht hin, wenn du es nicht selber willst. Du hast Jesus, meinen Sohn, und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Wir warten auf dieses Leben, das Gott uns gegeben hat. Und wir wollen uns von Herzen darauf freuen, dass wir einmal bei ihm sein können und so auch durch unsere Zeit und unser Leben gehen, froh und getrost an der Hand unseres Heilandes. Das wünsche ich uns. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass diese Worte auch über das Ende dieser Welt, über das Ende unseres Lebens nicht Worte sind, die uns Angst machen wollen, sondern die uns trösten wollen, aber die uns auch einladen wollen. Auf der anderen Seite muss uns auch der Ernst der Situation vor Augen gehalten werden. Unser Leben ist nicht nur ein Dahinplätschern und vielleicht die Überlegung, mal sehen, was am Ende wird, sondern du sagst uns klar und deutlich, dass wir am Ende einmal Rechenschaft ablegen müssen für alles, was wir getan und unterlassen haben. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir glauben können, dass wir dich haben und dass wir durch dich einen Fürsprecher haben. Auch wenn vieles gegen uns steht, dein Blut, deine Gerechtigkeit, das ist unsere einzige Hoffnung und Chance, dass wir einmal in der Ewigkeit ankommen werden. Schenk, dass noch viele Menschen deiner Botschaft Glauben schenken und sich retten lassen, dass sie einmal mit uns bei dir ankommen werden. Amen.